Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Es tut mir wirklich leid, aber ich muss das jetzt einfach machen. War. Fair. What is it good for? Absolutely nothing? Fragezeichen, denn das werden wir heute herausfinden bei der Besprechung zu Warfare, dem neuen Film von Alex Garland und Ray Mendoza. Der Film kommt am 17. April in den deutschen Kinos und bei mir ist mein Drill Sergeant der Herzen. Hallo Johannes.
Hi, ich bin dem Call of Duty gefolgt, um das Battlefield zu betreten.
Ah, sehr gut. Ich glaube, das wird ein richtig guter Podcast. Wir haben uns schon eingegroovt jetzt. Und ja, Warfare ist aber ein durchaus eher ernsterer Film. Darauf kann man auch schließen, weil halt eben Alex Garland letztes Jahr war es, den Civil War gemacht hat. Und viele von uns waren ja dann überrascht, als dann relativ kurz danach angekündigt worden, jo, nächstes Jahr gibt's dann Warfare. Warst du auch überrascht?
Ja, auf jeden Fall. Ich war nicht nur überrascht, wie schnell das ging. Ich glaube, das Absurdeste an diesem Film ist einfach der Cast, oder? Also man hat sich, glaube ich, einfach alle, nicht alle, aber irgendwie die meisten aufstrebenden männlichen Darsteller aus Hollywood genommen und noch so zwei, drei ältere und man hat sie einfach alle in den Film reingepackt.
Definitiv. Und der Cast ist auch wirklich, ich möchte nicht sagen, dass er prominent ist, ich verschätze mich dann oft, aber gerade wir beide, wir kennen uns ja, ich möchte nicht angeben, aber mal so ein bisschen in der Filmbranche auch aus und wissen so, wer ist gerade so am aufsteigenden Ast. Und da sind wirklich einige Leute mit enthalten. Ich kann gerne mal so Name-Dropping machen. Wir hätten da unter anderem Joseph Quinn, der jetzt demnächst auch in Fantastic Four dabei ist. Wir haben Will Poulter, wir haben Charles Melton, den habe ich zuletzt, glaube ich, gesehen bei May December. Cosmo Jarvis ist dabei. Dieser Noah Centineo, der mal He-Man spielen sollte, und Michael Gandolfini, den ich ja auch immer bockstark finde. Also ein wirklich toller Cast.
Vor allem muss man sagen, ich finde, der Cast ist so irritierend, weil der aus so unterschiedlichen Bubbles kommt. Also Noah Centineo wird, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Der kommt ja aus so Netflix-Romcoms und Kit Connor ist ja auch dabei, den auch aus Netflix, aus der Heartstopper-Serie, den kennt man. Also die sind aus einem ganz anderen Bereich. Also vielleicht machen sie auch so ein bisschen wie damals auch Chris Stewart und Robert Pattinson quasi jetzt so ein bisschen, nein, wir brechen mit unserem Image, auch wenn man ja sagen muss, also Noah Centineo habe ich im Film gefühlt gar nicht gesehen, aber die sind auch alle so von Helm und Rauch bedeckt und Schutt. Ja.
Ihr seid gerade übrigens live dabei, wie ich total mindblown bin, denn ich habe jetzt endlich gerafft, woher ich nenne ihn mal Hauptdarsteller kenne, der diesen Ray Mendoza spielt, eben auch denjenige, der Co-Regie geführt hat. Der Darsteller heißt, Gott, DeFaro Wunatai, und der ist der Hauptdarsteller dieser sehr tollen Serie Reservation Dogs. Daher kenne ich den. Endlich.
Ha. Sehr schön. Ja, ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass er da, ich glaube, die Serie ist von Taika Waititi, ne, dass er da mitspielt.
Sehr, sehr, sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen. Aber wir reden jetzt nicht über die Serie, wir reden über Warfare. Wir müssen im Vorfeld aber, glaube ich, noch was klären. Und zwar, ich sagte schon Civil War. Das war ja letztes Jahr ein Film, der sehr ausführlich diskutiert wurde, auch bei uns in der Redaktion. Es gab dann, kann man sagen, so zwei Lager. Es gab einmal das Lager, zu dem ich gehöre, das sagt, ja, der Film bietet dir keine politische Aussage, aber das will ja auch gar nicht. Er hat auch niemand behauptet, das zu liefern. Er möchte dir einfach nur zeigen, so ist das, wenn du halt eben als Kriegsfotograf so im Geschehen bist. Und ich muss sagen, der Film hat mich damals wirklich aufgewühlt. Ich fand den sehr effektiv inszeniert und ich kam da wirklich raus aus dem Kino und war, also das war dankbar, dass es vorbei war. Und das meine ich wirklich im positiven Sinne. Wie hast du damals Civil War aufgenommen?
Ich habe Civil War letztes Jahr insgesamt dreimal gesehen. Beim
also
ersten Mal
scheiße.
Tatsächlich, weirde Story. Ich habe damals beim ersten Suicide Squad unterschiedlichen Leuten versprochen, da reinzugehen. Und da war ich dann tatsächlich auch dreimal im Kino. Und es wurde mit jedem Mal schlimmer. Also, okay. Ich habe es bereut.
Aber Civil War mochtest du, oder?
Ja, genau. Civil War mochte ich. Ich fand ihn beim ersten Mal gut und ich fand ihn dann mit jedem Mal besser. Also ich würde auch sagen, der ist gar nicht so unpolitisch, der Film. Das ist halt nur eher der Subtext und der sieht halt unglaublich gut aus. Der ist toll gespielt, der ist toll inszeniert, der ist wuchtig und wirklich dieses, dieses Auf und Ab macht er wirklich, wirklich gut. Und es ist auch eine richtige Entscheidung gewesen, den nicht einfach, weil das gab es ja auch so den Vorwurf zu sagen, wir hätten den auch nach Syrien verlegen können. Ja, natürlich hätte man das machen können, aber gerade, glaube ich, nochmal, um uns im Westen so ein bisschen auch die Fragilität von unserer Demokratie zu zeigen. Wir sehen es gerade in den USA, ist das schon eine richtige Entscheidung gewesen zu sagen, wir packen die in die USA, um da auch so einen anderen Kontext nochmal zu liefern.
Ich fand es auch total gut, dass er in den USA gespielt hat, weil es hier dadurch bewusst gemacht wurde, weil wir immer so diesen Blick haben, ja, drüben kann das passieren. Und dann siehst du halt einfach, nee, das kann auch in den Straßen passieren, die uns so bekannt sind aus Kinofilmen, aus Serien. Deswegen bin ich da auch komplett bei dir. Das freut mich sehr. Ich hatte schon gehofft, oder nicht gehofft, ich hatte befürchtet, dass wir zu einer Art erstmal eine Civil War-Diskussion bevor wir zu Warfare kommen können. Aber gut, dann können wir jetzt zu Warfare kommen. Und mein lieber Johannes, kannst du uns eben grob zusammenfassen, was ist denn bitte die Handlung von Warfare?
Ja, Warfare basiert auf Erinnerungen. Also da stand jetzt nicht wie das übliche basiert auf wahren Begebenheiten, sondern es basiert auf den Erinnerungen von Ray Mendoza. Wir befinden uns im Jahr 2006 im Irak und eine kleine Einheit aus Sam, Ray, Elliot, Kelly, Mikey und dem Lieutenant McDonnell. Die suchen nachts ein Haus, wo sie sich stationieren können. Die tun das und dann merken sie tagsüber, irgendwas ist hier am Gange, immer mehr. Ja, im Film wird es, glaube ich, immer gesagt, kurioserweise lief er bei uns in der Pressevorführung synchronisiert und dann wurde immer gesprochen von Männer im wehrfähigen Alter. So haben sie das immer kommuniziert und da sammeln sich halt immer mehr und dann eskaliert nach und nach die Situation und ich würde sagen, der Film spielt nahezu in Echtzeit.
Ja, also ich glaube, es ist nicht wirklich Echtzeit, aber es kommt einem schon so vor. Und was der Film, das kann man, glaube ich, gleich sagen, wenn ihr jetzt einen Film sehen wollt, wo ihr eine ganz klare Hauptfigur habt, wo ihr etwas über die Leute erfährt, wenn ihr wollt, dass die Figur psychologisiert werden, dann, Leute, geht nicht in diesem Film. Denn das sind letztlich Namen mit Gesichtern. Aber nach der Film weißt du komplett nicht wirklich, was das für Personen waren. Du erfährst nicht, warum sie zum Militär gegangen, was sind ihre Träume. Das ist der Film nicht. Und das kann man ihnen vorwerfen, das tue ich aber gar nicht, denn für mich ist klar, dass Garland und Mendoza sich wirklich nur auf eine Sache fokussieren, nämlich sie möchten dir begreifbar machen, wie ist es denn in so einer Krisensituation, nenn ich's mal. Wenn du wirklich beschossen wirst, wenn du wirklich eingefächert bist, das ist ihr Ziel. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, muss man das tun? Ist das notwendig? Es gibt diesen sehr schönen Satz vom Regisseur Samuel Fuller, der mal gesagt hat, wenn man wirklich den Leuten begreifbar machen möchte, wie sich Krieg anfühlt, das kriegst du nicht mit einem Film hin, dann musst du die Leinwand abbauen, Maschinengewehr installieren und in die Menge schießen. Dann haben die Leute ungefähr ein Gefühl davon, was Krieg ist. Trotz allem, Krieg ist ja auch irgendwie immer interessant und faszinierend. Und jetzt habe ich wieder ganz viel geredet und bin wieder von Thema A zu Thema B gekommen. Es tut mir leid, Johannes, aber deswegen gehe ich nochmal zurück zum Anfang meines Monologs und frage dich einfach, wie hast du die Figuren wahrgenommen?
Das ist eine ganz, ganz großartige Entscheidung, das so zu machen. Einerseits auf einer Metaebene, weil man muss ja ganz stumpf sagen, in so einer Situation ist es völlig irrelevant, was für Charaktere das sind. Es ist nicht völlig irrelevant, weil die Personen natürlich auch agieren, aber die sind ja hier in ihrer Funktion als Soldaten und müssen dementsprechend instinktiv, beziehungsweise das, was sie gelernt haben, agieren. Die müssen funktionieren als Team. Da ist es irrelevant, ob Person A eine Frau zu Hause hat oder gerne Baseball spielt oder was auch immer. Das heißt, die sind hier in ihrer Funktion als Soldaten und gleichzeitig auch, finde ich, durchaus, also werden wir wahrscheinlich noch drüber reden, inwiefern der Film kritisch einordnet, aber hier auch nochmal zu zeigen, wie hier Menschenleben eingesetzt werden, nur in ihrer Funktion als Soldaten. Es ist völlig irrelevant, was das für Individuen sind. Das Menschenleben ist bedingt wertvoll, würde ich sagen, weil das hier sind einfach Soldaten, die eingesetzt werden, um politische Interessen durchzusetzen. Und das wird hier gemacht. Und ich finde, das zeigt der Film sehr, sehr gut. Also der Film startet ja mit einem geilen Banger, im wahrsten Sinne des Wortes, auf unterschiedlichen Ebenen. Genau, richtig. Und dann sehen wir ganz kurz so eine lustige Situation mit den Soldaten. Und wir sehen eine Gruppe von Soldaten, ich weiß nicht, 20, 30 oder sowas. Und wir sehen immer schon ein paar von denen, die wir dann auch im Film sehen werden. Und das reicht, würde ich sagen. Weil mehr will ich auch gar nicht. Also das ist doch, weiß ich nicht, ich denke dann an Soldat James Ryan und dann sehen wir ihn als alten Mann und am Friedhof und die US-Flagge weht und ich kriege das Kotzen. Und hier ist genau das Gegenteil und das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, gehe ich mit dir. Kennst du diesen Film Lone Survivor mit Mark Wahlberg von Peter Berg?
Nee, weil ich muss sagen, ich habe relativ viele von diesen Military-Action-Filmen nicht gesehen, weil ich, jetzt super Vorteil, weil ich viele davon nicht gesehen habe, immer gedacht habe, das sind diese pathosgetränkten Filme. Ich auch so der ganz viel über American Sniper von Clint Eastwood, ne? Ja. Ist der gewesen, genau gesprochen, und auch irgendwie viele andere. Und ich habe gesagt, boah, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen war ich auch so ein bisschen skeptisch, was Warfare angeht, aber ich habe dann gedacht, okay, Alex Garland macht das, A24 macht das. Es wird zumindest nicht genau das, was ich befürchte. Oder habe ich zumindest gehofft. Und ich würde sagen, ja, das ist es auf jeden Fall nicht.
Ja. Lone Survivor erzählt halt auch so eine, Anführungszeichen, wahre Geschichte. Und da ist halt auch so, du hast diese Marine-Gruppe oder was immer das für Soldaten sind. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich glaube, bei Warfare ist es, glaube ich, jetzt Navy Seals oder so. Aber ist vollkommen egal. Und da ist auch so das Problem, dass der durch diese Psychologisierung ist es ganz schwer. Klar, du kannst dann sagen, ja, ich weiß, warum der Soldat beim Krieg da ist, aber ich finde, dadurch, dass du das Warfare nicht hat, bist du auch dieser Situation viel drastischer ausgesetzt. Ja, und drastisch ist der Film durchaus. Also ich muss sagen, im Vorfeld wurde gesagt, dass da auch Leute rausgegangen sind. So hart empfand ich ihn jetzt nicht grafisch. Also du siehst schon ein paar Wunden und die sind auch nicht schön, aber wer jetzt da reingeht, weil er hofft, da jetzt Militärsplatter zu bekommen, das ist es auch nicht. Es ist aber, was es ist, dieser Film ist echt gut dabei gewesen, bei mir zumindest Druck aufzubauen, weil so die ersten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen 15, 20 Minuten siehst du einfach so diesen, in Anführungszeichen, Alltag in diesem besetzten Haus, was sie als, ich nenne es mal, Scharfschützennest halt aufgebaut haben oder auserkoren haben. Und irgendwie dachte ich mir die ganze Zeit so, geh nicht so ans Fenster oder pass doch auf, ne? Weil ich dachte, es passiert irgendwas, ja? Und ich wusste nicht, was kommt jetzt, Auto und rammt das Haus, ist es ein anderer Scharfschütze und wie, ich muss sagen, nebensächlich dann diese Eskalation dann beginnt, dass dann einfach was reingeworfen wird und denkst du, was ist das denn? Fand ich echt großartig und ab da an fand ich, war der Film Eskalationskino, aber nicht wie wir es jetzt vom Blockbuster kennen, sondern einfach sehr bodenständig, sehr geerdet, aber auch sehr gnadenlos.
Auf jeden Fall, also wer ein brutaleren Actionfilm sehen möchte, soll sich Rambo 4 angucken. Das ist eine Splatter-Orgie. Ja. Absurd, die ist jetzt ja auch in Deutschland, glaube ich, inzwischen uncut zu gucken. Das ist ein sehr, sehr gewalttätiger Film. Das hier ist eher ein körperlicher Film. Also auch wenn er manchmal explizit ist, ist es wirklich ein Film, der anspannend ist. Ich habe, glaube ich, mehrmals auch so zusammengezuckt. Also es ist auch ein Kinoerlebnis, weil es wirklich so laut und dann ist es sehr leise mal. Also das, finde ich, macht er auch sehr, sehr gut Sounddesign. Aber das war ja auch eine große Qualität von Civil War. Also das war schon wirklich stark, wie man da mit diesem Team hineingeworfen wird. Auch die Kamera am Anfang, wenn sie in der Nacht dieses Haus betreten und durch die Straßen laufen, wie die Kamera immer denen folgt, quasi, als wäre die Kamera eine Person aus dem Team. Das fand ich schon sehr, sehr gut, ja.
Du hast gerade den Sound erwähnt. Meine Fresse, der Sound ist hart. Es gibt einen Moment, wo es gar nicht so sehr die Schüsse sind, die mich wirklich kirre gemacht haben, sondern die Funksprüche. Irgendwann nehmen diese Funksprüche einfach überhand. Irgendwann wird es so übersteuert, dass ich wirklich da saß und dachte, boah, es ist gerade echt so hart an der Grenze, wo ich merke, ich werde wirklich so gerade ausgetestet. Und es war so eine Wohltat, wenn dann diese eine Figur dieses Funkgerät so aus seinem Ohr dann rauszieht. Und es war, kurzen Moment, war einfach Stille. Und das war, weiß nicht, der Begriff Magic Moment im Kontext zu so einem Film ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das war für mich so der Magic Moment des Films, weil ich da erst so richtig realisiert habe, was der Film mit mir gerade macht, dass ich so dem Ganzen so ausgeliefert war. Das fand ich wirklich stark. Also Sound und Warfare, das ist schon mal eine 1+ mit Sternchen, muss ich sagen. Das kann der Alex Garland ganz gut.
Auf jeden Fall. Und es wird ja auch sehr lange draufgehalten. Also wir haben auch natürlich, und das haben wir im Action-Kino häufiger schon gesehen, es findet eine Explosion statt und dann ist irgendeine Person, wurde zu Boden geworfen und man hört alles so eine Zeit lang dumpf. Das ist hier auch der Fall, aber wird hier, finde ich, nochmal auf die Spitze getrieben, weil es ist natürlich nicht so, wie wir es aus dem üblichen US-Action-Kino kennen, die Explosion 2 Sekunden lang, hast du irgendwie einen Tinnitus auf dem Ohr und dann ballerst du wieder los. Nee, so ist es in der Realität noch natürlich nicht. Und wie diese unterschiedlichen Wahrnehmungen der Soldaten dann dargestellt werden, die umgeworfen wurden, die getroffen wurden, die es miterlebt haben, das war schon wirklich super stark. Und auch, ne, manchmal hörst du dann die Schüsse sehr, sehr dumpf, manchmal hörst du sie wirklich in aller Brachialität, und auch das ist ja anders, als man es aus dem regulären Actionkino kennt, wo ja Schüsse nicht so hart klingen meistens. Da ist es halt, da wird halt auch geballert, aber das ist nicht, dass man quasi auch so, ja, ne, zusammenzucken möchte oder denkt so, oh Gott, das ist halt wirklich, das ist wirklich, ja, ne, das ist diese körperlich, diese physische Erfahrung, ja.
Ja. Ich muss aber sagen, ich habe mehrere Probleme mit dem Film. Das sage ich direkt. Und ich möchte jetzt mal mein erstes Problem ansprechen. Ich finde es gut, dass die Angreifer nicht so zu Dämonen stilisiert werden sind. Die bleiben ja meistens fast unsichtbar. Du siehst manchmal so einen Typen irgendwie in der Klatschenkopf um die Ecke gehen und du siehst auch, das sind Einheimische, und es wird ja auch gesagt, wo das Ganze spielt. Aber es fehlt halt schon so ein bisschen der Subtext. Du weißt, wenn du nicht politisch bewandert bist oder historisch bewandert bist, warum sind die eigentlich da? Das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich fand es dann doch ein bisschen schade, dass es irgendwie, ich hätte halt gerne gewusst, warum werden die angegriffen? Das wurde mir nicht so richtig klar gemacht. Und dazu kommt auch die Sache, die ich wirklich echt bemängel. Ich kann verstehen, dass sie es nicht getan haben, aber da bin ich vielleicht einfach zu sehr Humanist, weil du hast ja schon gesagt, der Film fängt damit an, nach dieser Call Me, sag ich mal, wo man die Soldaten noch in einer schönen Situation sieht, dass sie halt eben nachts dieses Haus stürmen oder halt einnehmen von dieser iranischen und irakischen Familie. Und die ist ja die ganze Zeit dann auch in diesem Haus drin. Und ich habe mich irgendwann gefragt, was ist mit denen eigentlich? Und wir sehen sie halt wirklich hin und wieder, dass sie irgendwie im Schlafzimmer eingesperrt sind. Und ich weiß, der Film konzentriert sich komplett auf die Soldaten. Aber trotzdem hat mich das schon gestört, weil ich irgendwie dachte, dass es gar nicht thematisiert wird, weil ich mich irgendwann auch gefragt habe, was ist mit denen eigentlich gerade? Die werden ja auch beschossen, ja? Die werden ja quasi von ihren eigenen Landsmännern beschossen. Das war so eine Frage, die ja dazu geführt hat, ich kann schon irgendwie verstehen, warum sie es gemacht haben, aber ich hätte das gerne gehabt. Ich hätte gerne gehabt, dass entweder diese Familie nicht da gewesen wäre, dass es ein leeres Haus gewesen wäre oder sonst was, oder dass sie vielleicht mit denen auch freiwillig kooperiert hätten, aber das, ja, der Film gibt mir keine Antworten, und da muss ich sagen, die tat mir halt wirklich leid, weil ich dachte mir, dass dem Film ist diese Familie einfach egal, und das hat mich gestört. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, da gibt's zwei Lesarten drauf. Entweder sagt man halt, es ist problematisch, dass nur diese Perspektive der Soldaten quasi des Westens eingenommen wird, oder man sagt, das ist super clever, weil das doch ehrlich gesagt die Perspektive ist, die auch die Befehlshaber, die Politiker im Westen haben. Also da ist es doch völlig irrelevant. Also wie häufig von zivilen Todesopfern gesprochen wird, und es ist völlig irrelevant. Mhm. Also ganz zynisch kann man sagen, der Film spiegelt das eigentlich wider, dass diese zivilen Opfer irrelevant sind. Also natürlich ist es nicht so, die Familie wird auch geschützt, aber allein das also wenn ihr euch das vorstellt, ihr schlaft und auf einmal kommen 15 oder 10 bewaffnete Soldaten in eure Wohnung, wecken euch und halten euch alle möglichen Waffen ins Gesicht und sagen, ihr geht jetzt dahin und dann müsst ihr in eurem Haus bleiben, und dann wird das Haus auch noch beschossen wegen denen, weil die da reingegangen sind. Ist ja wirklich absolutes Albtraum-Szenario. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist zu wenig. Ich würde sagen, das ist ziemlich clever, das so zu machen. Man wird natürlich dann, also ist halt die Frage, denkt man darüber nach? Ich würde sagen, im besten Fall soll das so nachwirken, dass man im Nachhinein drüber denkt oder während des Films schon, was ist eigentlich mit dem? Und der Film zeigt das bewusst nicht. Und das ist ja auch genauso mit den Feinden und auch mit der Situation des Konfliktes. Weil seien wir doch mal ehrlich, können wir noch mal an Civil War darauf hinweisen, da gibt es ja die Situation, wo zwei Scharfschützen auf einen anderen Scharfschützen schießen. Mhm. Und die Journalistin fragen, was ist hier los? Und es ist irrelevant. Wir schießen auf die und die schießen auf uns und wir wollen überleben. Punkt. Und genau das ist ja diese Situation auch. Sie sind jetzt da. Das muss man ja auch sagen. Als Soldat bist du ja, du musst den Befehlen folgen. Selbst wenn du es total scheiße findest da im Irak und selbst wenn du nicht der Meinung bist, nein, das ist nicht richtig, da im Irak jetzt zu intervenieren, du musst es ja trotzdem machen. Und du bist in diese furchtbare Situation hineingeworfen und du musst die anderen Leute umbringen. Selbst wenn die vielleicht, keine Ahnung, wenn du die in einer anderen Situation treffen würdest, trinkst du vielleicht mit denen Bier. Das ist völlig irrelevant. Die schießen auf dich und du schießt auf sie.
Ja, kann ich verstehen, nur halt eben irgendwie hat mich das echt gestört. Also total gestört, wo ich auch merke, Also ich glaube tatsächlich, das wäre für mich kein Problem gewesen, wenn zum Beispiel jetzt eine Pressemeldung rausgekommen wäre, dass es ein Warfare 2 gibt, der sich auf die Sicht der Familie konzentriert. Ne? Weil letztlich alle Leute, die in diesem Haus sind, sind angeschmiert. Weil ich sag mal so, ich glaube keiner von denen, okay, die Familie ist zu Beginn freiwillig da, das schon, aber hinterher nicht. Und die Soldaten machen eben auch nur ihren Job. Ne? Das ist also, wenn man es ganz böse nennen würde, ist es halt Kanonenfutter. Kanonenfutter, das halt nicht psychologisiert wird, was ich gut finde. Auf der anderen Seite kann ich jetzt aber auch nicht von mir behaupten, dass mir einige Schicksale wirklich nahe gehen. Und bei Civil War gingen mir die Schicksale wirklich komplett nah. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber die Figuren in Civil War wurden ja auch nicht wirklich charakterisiert, ja, aber durch diese Roadtrip Thematik war es ganz normal, dass du einfach mehr Zeit mit den Figuren auch verbracht hast und so hast du sie automatisch ein bisschen kennengelernt. Es war nicht viel, aber es war ausreichend. Oder bei Civil War gab es so mehr Szenen, so Aktionen, die auch eine Figur, sag ich mal, die er näher gebracht hat. Ich möchte nur an die Szene erinnern, wo die bei zwei Autos fahren und die steigen während der Fahrt vom einen Auto ins andere. Ja? Ich habe Leute gesehen, die meinten, diese Szene waren die schwachsinnig. Ich fand die Szene großartig, weil die so viel über die Figuren aussagt. Und das hast du halt eben jetzt bei, ich will mal Civil War sagen, Warfare nicht. Und ich finde es auf der einen Seite irgendwie auch gut, aber auf der anderen Seite würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, mir würde nichts fehlen. Das ist irgendwie, weil wir sehen ja auch wirklich viel Leid in Warfare, aber es hat mich emotional gar nicht so sehr berührt. Es war dieser Stress, der mich berührt hat, aber emotional hat der Film mich dann doch ein bisschen kalt gelassen. Wie ist es da bei dir?
Auch da, finde ich, könnte man jetzt sagen, ist das nicht grandios. Weil, seien wir ehrlich, so häufig wie wir in unserer aktuellen Situation hier im Westen, wir erleben es ja zum Glück nicht, sondern in anderen Ländern passiert das, wir alle möglichen, ja, eventuell, wahrscheinlich, keine Ahnung, noch ist es nicht so und wir sind froh drüber, wie viel Meldungen wir mitbekommen von irgendwelchen Kriegssituationen, Unglücken oder sowas. Und seien wir doch ehrlich, wie wenig uns das tangiert. Also natürlich denkt man, oh, das ist ja schlimm, aber dann hat man das nach 5 Minuten wieder vergessen. Was man auch sagen muss, ist auch besser so, weil sonst würden wir gar nicht funktionieren. Also wenn wir uns jetzt irgendwie jeden Tag über das ganze Leid auf der Welt Gedanken machen würden, dann wird unser Kopf explodieren. Also es ist ja auch ein Schutzmechanismus. Aber wir erleben halt auch, wie du sagst, wir erleben die ja nie irgendwie in einer Freizeitsituation, sondern sie sind halt nur in diesem Modus, sie arbeiten, anfangs diese Vorbereitung, diese irgendwie auch Langeweile. Wir haben im Vorgespräch kurz über Fincher geredet, ich musste da auch so ein bisschen an The Killer denken, wo wir auch Michael Fassbender erstmal in so wirklich langweiligen Sachen sehen. Also dann geht er in diese gemietete leere Wohnung und beobachtet und macht sonst nichts. Und man denkt so, ja, Killer sein ist halt auch scheiße langweilig, weil du musst einfach warten, bis dein Opfer kommt. Und hier ist es halt genau so, ne? Einfach dieses Abwarten und es passiert erstmal nichts. Also gibt's dauernd Funksprüche von, ich habe keine Ahnung, worum es ging, weil irgendwelche Codes genannt wurden, die auch zum Teil auch gar nicht erklärt werden, was auch super gut ist. Und dann sind sie halt in dem Gefechtsmodus und bleiben da drin. Ich kann verstehen, wenn man das fehlt, irgendwie finde ich es, glaube ich, trotzdem schon auf so eine radikale Weise genial, das so durchzuziehen, wenn man halt sagt, wir machen dieses Konzept und scheißen auf alles andere.
Ja. Was ich auch noch interessant fand, war, ich nenne es mal das Bürokratische, weil sie ja, du erfährst ja, dass sie auf jeden Fall auch Order haben, dass nichts zurückbleiben darf. Vermutlich nicht nur, weil irgendwie wegen Identität, sondern vermutlich auch, weil es halt kostet. Und es gibt einen Moment, wo ich dachte, na, nicht dein Ernst. Wenn halt eben nach einer großen Explosion der eine halt zurückgeht, einfach nur um so einen Vorschlaghammer zurückzuholen, wo ich dachte, okay, das ist echt krass. Also, das fand ich auch wirklich einen Moment, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie es dir wäre, Johannes, aber ich würde, glaube ich, sagen, dann leck mich am Arsch, der bleibt halt hier der Vorschlaghammer, was ist noch scheißegal. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ich fand es in dem Moment auch komisch. Sie holen dann ja noch andere Sachen raus. Ich habe halt drüber nachgedacht, es ist halt, glaube ich, auch einfach die Situation, alles, was du da lässt, fällt dem Feind ja in die Hände und ja, dann wird es gegen dich eingesetzt. Ob jetzt der Vorschlaghammer, weiß ich nicht, Jason Statham, a working man, würde ihn nutzen und würde dann also ordentlich rumhämmern.
Jason Statham hätte dieses Problem niemals gehabt.
Natürlich. Wir müssen einfach nur Jason Statham in irgendwelche Konfliktherde schicken und dann
bitte nicht, er das. Bitte nicht. Aber Jason Statham ist ein guter Stichpunkt, weil der Film, also Warfare läuft ja unter der Kategorie Actionfilm. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch, kann man durchaus auch als Actionfilm sehen. Wenn ihr jetzt aber erwartet, das ist jetzt so eine stilisierte Action, nee, ist es nicht. Und es ist auch nicht sowas wie bei Soldat James Ryan, die ersten 10 Minuten am Strand. Es ist schon hart, aber es ist auch nie so, dass ich das Gefühl hatte, der Film schreit dir jetzt so, schreit dich jetzt an, guck mal, wie brutal das ist. Der ist halt wirklich sehr nüchtern. Also, und das macht er dann auch recht gut. Also die Action, die ist schon brachial, aber auch gleichzeitig sehr nüchtern. Ich möchte mal kurz dieses böse Wort nehmen, realistisch. Wie hast du die Action wahrgenommen?
Ja, voll, weil ja auch auf so Hero-Shots völlig verzichtet wird. Also es gibt nicht diese Momente, wo der eine Scharfschütze super lange zielt und dann den Kopftreffer landet, was ja auch irgendwie ein bisschen perfid ist, dass man sich darüber freut, hey, jemand wird in den Kopf geschossen, wie geil ist das denn? Es wird unglaublich viel geschossen, aber das ist nie irgendwie cool, weil das ist immer dieses, wir schießen irgendwo hin, das muss man auch sagen. Also wer sich bei Star Wars darüber aufregt, dass die Sturmtruppen nicht treffen, guckt euch Warfare an und seht wahrscheinlich die Realität, dass einfach irgendwo in die Richtung geballert wird, wo man weiß oder wo man denkt, dass Feinde sind, weil wenn du schießt, können sie nicht auf dich schießen, also schießt du einfach und zwar kontinuierlich und dann fliegen halt die Patronenhülsen hin und her und das ist nicht cool und das ist nicht irgendwie krass und das sind auch alles, keine Ahnung, ob das die besten Soldaten sind, I don't know. Also das Einzige, ich hatte mal ganz kurz, als dann das zweite Team kommt und das wird dann hier angeführt von Charles Melton, den wir vielleicht aus May December kennen, da hatte ich kurz einen Moment, okay, weil er hat irgendwie, man merkt schon, er hat die Lage im Blick und weiß, was zu tun ist. Das war vielleicht noch an so am ehesten der Moment. Aber ansonsten tun die halt auch irgendwie, was sie gerade so tun können. Also du merkst halt, die einen sind völlig versetzt, die anderen sind schockiert, die anderen, da wird dann auch mal gestolpert, da wird dann kurz rumgestanden, weil du auch einfach in so einer Situation ja nicht immer funktionieren kannst. Und finde ich, das wurde gut gemacht, ja. Aber ich würde auch sagen, das ist kein, also es ist ein Actionfilm, aber es ist kein Actionfilm. Also einen Actionfilm gucke ich, weil ich denke, geil, ich will Action sehen, ich will irgendwie Explosionen sehen, ich will Schwerter sehen und Schusswaffen. Und das hier ist eigentlich ein Drama. Das ist ja auch so eine, ist halt die Frage, Arthouse-Action oder sowas. Muss ich so ein bisschen beim Monkey Man auch dran denken, weil der so experimentell inszeniert ist quasi. Aber das ist es ja eher. Das ist ein Drama, was vielleicht Action nutzt, um was zu erzählen.
Ja. Welches Element ich auch sehr toll inszeniert finde in diesem Film, ist das Element der Erde bzw. des Staubs. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es gibt mehrere Szenen, wo die ganze Szenerie in so aufgewirbelten Staub ist. Und das ist halt, es sieht toll aus. Also gerade nach so einem Raketeneinschlag, wo es ist taghell, heller Sonnenschein, blauer Himmel und dann gibt's diesen Raketeneinschlag und überall ist der Staub und alles ist so gelblich und alles ist, es wirkt so, wie als wärst du auf einem anderen Planeten. Und was ich auch total geil fand, wenn wir jetzt einen anderen Film nehmen würden, da würde jetzt weitergeschossen werden. Aber da ist erstmal wirklich diese Stille einfach. Du hörst das Gejammer der Verletzten vielleicht noch, wenn überhaupt. Und ansonsten ist alles so gekleidet in so eine Art Unwirklichkeit. Das fand ich geil. Und dann ist ja auch noch wichtig, dass sie ja Unterstützung bekommt von so einer Art Drohne, die ja ganz tief so über den Bereich fliegt und damit auch nochmal Staub aufwirbelt. Und ich hätte nie gedacht, dass Staub mich in einem Film mal so faszinieren würde wie in Warfare. Ich hätte eigentlich gedacht, so dass ich jetzt darüber reden würde, ja, die Gewehre, die klingen ja richtig geil. Oder wow, diese, ja, die Explosion. Aber nein, mich hat wirklich dieser Staub total fasziniert. Bitte sag mir, dass ich nicht verrückt bin, dass es dir auch aufgefallen ist.
Ja, allein die Situation, ich weiß gar nicht, ob es eine Drohne ist oder einfach ein Pilot in einem Flugzeug, der halt einfach oder die dann sehr, sehr tief über den Boden halt wegfliegt, damit dann einmal wirklich alles aufgewirbelt wird und auch diese Druckwelle ja einfach mitreißt. Also wirklich ganz, ganz großartig inszeniert und der Film schafft es ja, braun in braun zu sein. Also das ist wirklich einer der eintönigsten Filme, was das angeht. Gleichzeitig tolle Bilder zu liefern, ohne dass die, finde ich, zu ästhetisch sind. Also ich finde, das ist ja auch so eine Gefahr. Das hätte ja auch sein können, dass man wirklich so in diese, also dass man das irgendwie so verklärt oder zu stylisch macht. Und das macht der, finde ich, nicht. Es gibt so ein paar Shots, wo ich schon denke, da hat man irgendwie, ich weiß nicht, ob Sonne oder Mond war. Und das sieht schon schick aus. Aber ansonsten ist der Film auch bewusst nicht so schön. Aber das finde ich auch gut.
Ich finde halt schon, dass der was eine Ästhetik hat, aber ich glaube, es ist so eine authentische Ästhetik. Und ich glaube, deswegen wirkt er halt auch nicht so poliert wie jetzt andere Filme. Und das steht ihm auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ja schon gesagt, dass Garland den Film zusammen mit Ray Mendoza gedreht hat. Jetzt werden sich vielleicht einige fragen, wer zum Teufel ist Ray Mendoza? Und das ist ja was Besonderes, weil Ray Mendoza war ja damals einer dieser Navy Seals, der da mit gefangen worden ist. Der hat eben von dem Reservation Dogs Darsteller auch gespielt wird. Ich kann nur mutmaßen, was Ray Mendoza da gemacht hat. Ich habe gesehen, er hat keine weiteren IMDb-Einträge als Regisseur, er hat nur das eine gemacht. Deswegen möchte ich hier nicht sagen, dass er gute Arbeit geleistet hat, weil wir sehen ja im Abspann so ein paar Behind-the-Scenes-Clips. Ich glaube halt wirklich, dass Garland vielleicht inszeniert hat und Mendoza hat vielleicht ein bisschen darauf geachtet, dass es auch richtig gemacht worden ist. Oder wie würdest du dir das vorstellen?
Genau, schwierig zu beurteilen, weil im Credit steht ja written and directed bei den beiden halt. Also die sind da auf jeden Fall zusammen gecredited und ja, schwierig. Also natürlich, ich finde, man merkt so gewisse gerade Parallelen halt zu Civil War, dass da Garland vielleicht gewisse, ja, Stilsachen hat, auf, ne, was Ästhetik würde auch schon sagen, der ist schon schick inszeniert, aber es gibt halt nicht diese super stylischen Bilder, wie man es vielleicht aus anderen kennt. Ansonsten, ja, ich war auf jeden Fall froh, dass das nicht zu sehr in so eine Huldigung abdriftet, weil da hatte ich so ein bisschen Schiss vor, wenn ein Ex-Soldat auch seine eigene Geschichte erzählt, dass es irgendwie zu sehr nach dem Motto, wir waren krass, wir waren die coolsten, wir haben es geleistet, yes. Ja. Weil, muss man sagen, so kennt man ja aus, also so ein Narrativ kennt man ja auch aus den USA, aber das ist ja zum Glück nicht geworden. Vielleicht abgesehen vom, also beziehungsweise abgesehen, aber ich fand den Abspann, der war ein bisschen zu pathetisch, weil wir dann halt echte Bilder von den Fotos von den echten Soldaten sehen und dann halt immer quasi zusammen mit den Schauspielenden und auch so ein paar Behind-the-Scenes Sachen und das. Ich kann das verstehen, um dann tatsächlich nochmal irgendwie so eine emotionale Verbindung zu liefern, aber wo ich sagen, hätte der Film gleich gebraucht. Also ich hätte ihn, glaube ich, ohne das, dann wäre er noch unpersönlicher, noch ja, konsequenter gewesen.
Ich habe tatsächlich mit dem Abspann meine Probleme und ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen würde, ich habe im Abspann meine Probleme. Aber ich finde diese Behind-the-Scenes-Clips unpassend, weil der Film bis dahin komplett ohne Stolz auskommt. Das ist immer so eine Sache, die mich bei Kriegsfilmen immer wirklich stört, dieses so, ich bin stolz für Amerika zu kämpfen, ich bin stolz. Und die Soldaten, die sind nicht stolz. Du merkst denen an, kann natürlich sein, dass es vielleicht ein, zwei Leute gibt, die machen das gerne, den Job, kann ja sein, aber du merkst auch, das ist für die ein Job, ja, und die wollen da einfach raus. Die wollen da nicht raus, weil sie das gut für Amerika ist, die wollen da raus, weil sie überleben wollen, Punkt. Und am Ende, wenn dir gezeigt wird, so, guck mal hier, guck mal, die Fleischwunde im Film, die sieht genauso aus wie da, guck mal, der ist jetzt so alt, und guck mal, wie exakt und authentisch wir das gemacht haben, das hat halt so ein Geschmäckle, weil da sich der Film dann plötzlich in so eine Art Stolz suhlt, guck mal, wie adäquat wir das nachgebaut haben. Und das hätte er meiner Meinung nach gar nicht notwendig gehabt. Du musst mir nicht zeigen, dass Schauspieler A genauso aussieht wie der echte Typ. Das bringt mir einfach nicht viel. Und dieses, und ich weiß, dass ich das vielleicht zu sehr auf die Waagschale lege, aber dieser Ausdruck von Stolz, den der Film dann am Ende doch dann hervorbringt, den fand ich irgendwie total unpassend, weil er bis dahin komplett ohne Stolz aufgekommen ist und das fand ich halt wirklich mit einer der besten Sachen im ganzen Film.
Voll. Ich meine, man kann positiv natürlich irgendwie, wenn man das positiv lesen möchte, kann man sagen, dass wenn Szenen, wo sie am Ende stolz waren, dass sie den Film quasi irgendwie geschafft haben und sowas und irgendwie sind stolz oder froh, überlebt zu haben. Aber ja, ich fand das auch unnötig. Das hat den Film vielleicht auch so ein bisschen abgeschwächt. Ich würde auch sagen, ohne wäre es besser. Und auch da, finde ich, wird so ein bisschen dieses falsche Realitätsverständnis. Ich finde, ein Film muss realistisch wirken, aber mir ist es völlig egal, ob die Tür am Ende genauso durchlöchert aussieht, wie es in der Realität ist. Also das ist, finde ich, so ein falsches Verständnis von, es muss akkurat sein. Wird ja auch, ich mache mich unbeliebt, Robert Eggers übertreibt das viel zu sehr mit seinem, es muss alles genauso historisch sein wie damals, also drehen wir nur mit Kerzenlicht und sowas, keine Ahnung. Darum geht's doch nicht. Es geht darum, dieses Gefühl zu transportieren. Das ist ja genau wie auch mit den Schauspielern, wenn du das ansprichst. Das finde ich auch bei Biopics. Es geht doch nicht genau darum, dass die Person genauso aussieht wie das Original, das Vorbild, sondern man muss irgendwie diesen Vibe transportieren können. Und das ist doch eigentlich das Relevante und nicht, ob man jetzt einen Doppelgänger von Bob Dylan findet oder nicht, sondern man muss eine Person finden, die das Charisma, die Ausstrahlung hat, wie die entsprechende Person. Oder man nimmt einfach einen CGI-Affen, weil der kann das.
Ich bin sehr froh, dass sie auf den CGI-Affen bei Warfare verzichtet haben. Ja. Johannes, ich hätte noch eine Frage, die würde ich aber gerne nach hinten schieben, nach dem Fazit. Deswegen für mich, hast du noch irgendwas, über was du reden möchtest, außer dein Fazit?
Wir können vielleicht, weil wir sind noch gar nicht auf die darstellerischen Leistungen eingegangen. Es finde ich auch schwierig. Man könnte jetzt zynisch sagen oder negativ, der ganze Cast wurde verschwendet, weil sie irgendwie nicht so richtig viel zu tun bekommen. Ich würde aber schon sagen, dass der Film sehr davon profitiert, hier gute Schauspieler, wir brauchen den Maincast, brauchen wir nicht gendern, weil abgesehen von der Family, wo auch ein, zwei Damen dabei sind, sind das ja alles nur Kerle. Die machen das alle gut, weil die haben, finde ich, die nötige Ernsthaftigkeit, die haben eine Ausstrahlung, einen bekommen dann bestimmte Gesichter bekannt vor, man assoziiert damit vielleicht was. Und das ist eine gute Entscheidung. Ich finde, das ist ja ähnlich, wie wenn man in gewissen Filmen so kleinste Nebenrollen mit prominenten Gesichtern besetzt. Das macht was mit einem. Also wenn man irgendwie so einen griesgrimmigen Großvater besetzt, dann ist das besser, wenn man den mit Christopher Lee besetzt, weil selbst wenn der nur drei Sätze sagt, es ist Christopher Lee. Und wenn du das mit, keine Ahnung, Günther aus Uwe Gönne machst, dann ist es mir egal, weil es ist Günther. Ja. Und hier ist es auch. Ich finde ganz wirklich gut, wie die es schaffen, so die Leute zu besetzen und das darzustellen. Also es hat für mich trotz der, ja, es ist, glaube ich, eine anstrengende Leistung gewesen, aber es ist jetzt keine, wo man am Ende sagt, Oscar für Joseph Quinn, weil er krass geschrien hat. Also er hat krass geschrien. Aber ja.
Ja, also sie haben es halt geschafft. Sie haben eine Besetzung gefunden, die einigermaßen prominent ist, aber die noch unverbraucht ist. Du hast da keine Figur oder kein Gesicht drin, wo dir immer klar ist, ah ja, das ist der, sondern du, irgendwann ist klar, das ist einfach Soldat B, C, D, E, F, G. Und was ich halt auch krass fand, dass ich mich irgendwann während des Films gefragt habe, sag mal, Will Poulter spielt dir doch mit, den habe ich doch gerade eben noch gesehen. Und dann, ach, da hinten ist er. Also das ist auch nicht so, dass der Film wirklich einen Soldaten ganz klar hervorhebt. Wenn man könnte ein bisschen den Rain nehmen, also auch den Regisseur, aber auch der, da ist ja zum Schluss so, dass der dann auch fast unzeremoniell aus dem Film genommen wird. Nicht, weil er stirbt, sondern einfach, weil was anderes passiert. Und das fand ich echt interessant. Also das haben sie schon gut gelöst.
Was ist denn für ein Spoiler? Du hast gespoilert, dass der Regisseur nicht stirbt? Also, du, schäm dich.
Es tut mir wirklich leid, ja, okay. Okay, sonst noch was du gerne besprechen möchtest?
No, let's go.
Okay, dann das Fazit zu Warfare. Ich fange einfach mal an, weil ich bin hier der General. Das war ja total interessant. Als ich aus dem Film rausgekommen bin, war ich sehr baff, sehr erschlagen und auch sehr begeistert. Das ist dann ein bisschen zurückgegangen, wegen halt der paar Kritikpunkte, die ich genannt habe. Und ich würde ihn auch jetzt nicht so hoch bewerten wie ein Civil War. Weil das ist aber auch komplett unterschiedliche Themen. Die Thematik ist halt gleich, aber die Herangehensweise ist halt eine komplett andere. Deswegen, ich würde ihn schon empfehlen, aber ganz klar mit Abstrichen. Ist es ein Antikriegsfilm? Jetzt können wir das fast wieder aufmachen. Wann ist ein Kriegsfilm ein Antikriegsfilm? Ist sowas wie ein Antikriegsfilm überhaupt möglich? Ja. Für mich ist Warfare mehr Call of Duty als Apocalypse Now. Und das klingt jetzt echt fies und hämisch. So ist es gar nicht gemeint. Der ist unglaublich gut inszeniert. Der ist sehr stark. Der ist interessant. Aber irgendwie ist es auch ein Film, der mich dann doch schneller wieder verlassen hat, als es mir lieb war. Also bei Civil War, der blieb länger kleben. Warfare, ich habe den, glaube ich, 2-3 Wochen vor dir sehen können, der war recht schnell wieder weg. Und das ist für mich ein Zeichen, dass er dann vielleicht dann doch nicht so funktioniert hat, wie er für meine Erachtung hätte sollen. Trotz allem empfehlenswert und von mir eine Empfehlung, wenn auch keine mit Sternchen. Wie ist es bei dir?
Genau, jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Perspektiven, was das angeht, weil deine Sichtung schon etwas her ist, einige Wochen. Meine ist einige Stunden her, also es ist noch ganz in meinem Kopf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der nachwirkt, weil ja, und aktuell bin ich noch sehr, sehr begeistert davon. Ich finde bemerkenswert, wie radikal und konsequent der wirklich sein Programm durchzieht und wirklich alles andere ausblendet, abgesehen vielleicht vom Abspann. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der hier läuft, wo ich aber einfach mal davon ausgehe, weil A24 und Stars, deswegen wird er hier, glaube ich, auch im großen Multiplex-Kino laufen, werde ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken. Auch wenn der gerade am Anfang so bewusste Längen hat, aber das ist nicht langweilig, aber er stellt halt quasi diese Anspannung dar und dann ist das schon ein sehr immersives Erlebnis. Ich finde auch, das sollte man euch auf jeden Fall gucken. Jetzt kann man wieder sagen, nein, das ist ein Film fürs Kino und jeder Film gehört irgendwie vielleicht auf die Gruppe. Nein, nicht jeder Film. Es gibt auch
Hast Scheiße, du deinen letzter Wahl gesehen?
Ihr wisst, was ich meine, aber quasi, ne, jeder Film profitiert davon, glaube ich, auf der großen Leinwand gezeigt werden und der hier besonders auch durch den, weil du im Kino halt voll drauf fokussiert bist und auch, wenn du in einem ordentlichen Kino bist, hast du eine geile Soundanlage, die dir die Ohren wegbläst. Ja. Und das kann der Film besonders gut, deswegen guck den im Kino an und die Antikriegsfilm-Badde, ja, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber wenn man nah an einen Antikriegsfilm herankommen kann, dann macht, glaube ich, Warfare schon viel richtig.
Ja. Ich hatte ja gesagt, ich hätte eine Frage noch, jetzt habe ich aber zwei Fragen. Schuld bist du, weil du gesagt hast, wegen Kino. Was glaubst du, für welches Publikum ist dieser Film geeignet? Denn ganz böse und ganz hämisch gesagt, ich sehe es schon kommen, dass im Kino ganz viele Leute sitzen, die halt eben das Plakat sehen lassen, der Soldat, überall Staub, Blut, Warfare, richtig schön prominent. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, dass der Film auch viele Leute anlockt und da ist ja nichts Schlimmes dran, die wirklich so einen unterhaltsamen Kriegs-Action-Film wie Lone Survivor oder wie Soldat James Ryan sehen wollen und dann bekommen die das. Glaubst du, dass der Film hier eine Chance hat, sein Publikum zu finden?
Ja, finde ich schwierig. Also ich hoffe natürlich, dass der erfolgreich ist, allein auch für das Studio, damit sie uns weiter unterschiedlichste Filme präsentieren. Ich finde auch das Zielgruppenproblem, das ist schon schwierig, weil der halt auch so nüchtern ist, so unpersönlich, so kalt. Also ne, das ist, ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, der wird auch vielen Leuten vor den Kopf stoßen, der wird vielen Leuten aus unterschiedlichen Gründen nicht gefallen. Also ich kann auch verstehen, wenn man den ideologisch halt ablehnt und sagt, der ist halt nicht kritisch genug. Gleichzeitig kann ich auch verstehen, wenn man sagt, der ist mir zu nüchtern, zu realistisch, zu kalt, zu wenig. Ja, finde ich schwierig.
Ja. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Civil War, Warfare, was glaubst du? Alex Garland, ist Krieg vielleicht jetzt sein Thema? Kriegen wir vielleicht sogar eine Kriegstrilogie von ihm? Denn wenn man genau guckt, eigentlich, wenn man sich ein Schaffen anguckt, es geht ja immer so ein bisschen um Krieg. Es geht ja um der Mensch gegen die Technik, die Mensch gegen die Natur, natürlich der Mensch gegen sich selbst. Ich würde ihn tatsächlich so einschätzen, dass wir vielleicht nicht in einem Jahr, aber vielleicht so in 2-3 Jahren vielleicht noch einen dritten Kriegsfilm bekommen. Und ich finde diese Gedankenspiele ganz interessant. Wie wird er sich dann dem Thema Krieg nähern? Wird er sich dann vielleicht so nähern, wie ich es mir auch ein bisschen gewünscht hatte bei Warfare, nämlich bekommen wir halt einen Spin-off mit der Familie, nur als Beispiel?
Gute Frage. Spontan hätte ich jetzt gedacht, er dreht so ein postapokalyptisches Ding quasi. Ja, wie könnte es aussehen, wenn Dinge passieren? Und wir nennen keine Namen, weil der Name fällt so oft. Ja, finde ich spannend. Fände ich auf jeden Fall spannend, vor allem, weil er ja auch also als Drehbuchautor war er ja auch schon immer aktiv länger und als Regisseur da auch schon immer eine gewisse Ernsthaftigkeit mit rein und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ich bin gespannt und ich würde auf jeden Fall nochmal was Actionmäßiges, was Gewalttätiges nehmen.
Vielleicht macht ihr auch sowas, wo es um Drohnen geht, weil das habe ich jetzt gar nicht in der Hauptbesprechung gesagt, aber ich fand es auch immer spannend, diese Shots aus dieser Drohnenperspektive. Wir kennen sie alle, diese Bilder, wenn nur so weiße Männchen über so graue Flächen rüberlaufen und einem wird klar, ach nee, das ist von oben aufgenommen, so Aufnahmen. Da gibt es ja auch schon Filme, die das thematisieren, ne?
Er kann ja einfach mit Harmony Korine zusammenarbeiten. Das ist ja der Regisseur von Spring Breakers. Der dreht ja aktuell nur so, also der hat ja hier letztes Jahr, mit Agrodrift, den nur in dieser Wärmeoptik war. Vielleicht tun die beiden sich zusammen und drehen nur einen Film, der halt nur irgendwie aus so Drohnen-Dingsbums. Da muss man halt sagen, will man das sehen? Weiß ich nicht, aber vielleicht ist dann das Grandiose. Ich habe Agrodrift auch noch nicht gesehen. Vielleicht ist das Grandiose dann daran.
Ja, gut. Wir machen jetzt auch mal einen Agro-Drift, nämlich in Richtung Schlussakkord. Vielen Dank fürs Zuhören. Warfare startet am 17. Februar in den deutschen Kinos. Mir wurde auch total gesagt, dass er auch uncut läuft. Und so brutal ist er auch, wie gesagt, nicht. Also, wie gesagt, im Vorfeld gab es irgendwelche Gerüchte, dass da Leute in Ohnmacht gefallen. Wir kennen das Spiel Rennstil ja, ne? Das ist klassisches Marketing. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Kommentare gibt. Könnt ihr also auch gerne kommentieren. Gerne auch bei unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Dann schaut gerne auch mal in den Text, der bei den Podcasts immer steht. Da ist unten so ein Link zu unserem Discord-Community-Server. Wenn ihr da draufklickt, seid ihr im Paradies und könnt mit uns reden, fachsimpeln und uns Feedback geben über die Podcasts. Ihr könnt auch über andere Leute reden, über Filme, über Serien, über Comics. Und das war's im Grunde. Also so toll sind wir da anscheinend doch nicht. Egal. Außerdem, wenn ihr uns bewertet, macht es doch gerne und bitte mir eine positive Bewertung. Wir sind nicht perfekt, das geben wir ja zu, aber wir brauchen halt einfach die positiven Wertungen, weil dann können wir weiter Kohle scheffeln und unsere Kokainsucht besser finanzieren. So, damit bin ich durch. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Ich sage tschüss, Johannes, du darfst doch mal tschüss sagen und auch gerne irgendwie Werbung und sowas. Hau raus, wir sind eh gerade im Krieg.
Ja, ich habe einen Film voller Waffengewalt gesehen. Jetzt will ich natürlich brutale Ballerspiele spielen. Ich habe jetzt direkt Bock auf Doom und da fällt mir wieder ein, können wir bitte eine vernünftige Doom-Verfilmung haben? Nicht dieses Ding aus den 2000er. Ich will einen richtig, richtig guten Doom-Film haben.
Ist das machbar? Also mal ernsthaft. Also
George Miller soll das machen. George Miller macht Doom.
Ich glaube, wenn du sagst, George, verfilm mal Doom, dann sagt George Miller, was ist Doom?
Okay. Ja, aber vielleicht braucht man das ja. Ja.
Gut, mehr dazu in unserer Doom-Besprechung, die dann vermutlich in 3 Jahren dann kommen wird. Bis dahin, alles Gute.
Ciao. Tschüss.